Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, dem Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Boardgames.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder eine gespielt am Start.
Juhu.
Achso, ja. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen spielen und tatsächlich mal über Brettspiele erzählen und nicht nur von Events und
Brettspiele herum.
Ne? Um Brettspiele herum, genau. Richtig. Genau, was kam denn? Und gehen wir doch gleich rein. Was kam denn bei dir auf den Tisch, Basti?
Bei mir kamen ein paar Neuheiten von der Spiel auf den Tisch. Und zum ersten würde ich dann Red Jack nehmen.
Red Jack ist. Sehr viel gehört davon.
Ja, ne? Es ist von Frosted Games. Und ja, Red Jack, da steckt ja Black Jack schon mit drin. Und im Grunde genommen, beim Blackjack haben wir ja 21 Punkte, die wir erreichen müssen. Das ist hier beim Red Jack, sind es 25 Punkte. So, das ist das Endziel. Also das wollen wir haben, würden wir Siegpunkte bekommen. Ich muss ja erstmal vorwegnehmen, das Material ist sehr hochwertig. Also allein die Karten, wie die so schön glänzen und aufgemacht sind, mit hinten so Gold-Duplikat, ne? Also sprich so noch durchzogen Schriftzüge, fand ich total cool. Dann hast du richtige Poker-Chips dabei, die dir unterschiedliche, ja, was heißt das, Boni geben oder Malusse. Also sprich, die können ja auch einfach mal -3 reinwürgen, weil Red Jack läuft nicht wie das normale Blackjack ab, denn wir kriegen zwar auch 2 Karten auf die Hand, eine legen wir verdeckt vor uns und eine lassen wir auf der Hand. Dann, sobald wir dran sind, ziehen wir halt noch eine weitere und müssen uns dann entscheiden, was machen wir jetzt? Decken wir die Karte vor uns auf, dafür müssen wir eine Handkarte abwerfen, oder spielen wir einfach eine Handkarte offen aus, oder spielen wir eine Handkarte verdeckt aus, das geht auch. Die verdeckten Karten zählen nicht zu dem Pool hinzu, sondern nur die aufgedeckten. Das hat den Sinn, weil jede Karte hat unterschiedliche Fähigkeiten. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten können einen dazu zwingen, dass wir unsere Karten aufdecken müssen, oder halt unsere Karten verdeckt lassen. Wir können Karten auch nur ausspielen, wenn wir die Fähigkeit auf dieser Karte auslösen können. Also sprich, können wir dieses nicht. Also sprich, da steht irgendwas mit, decke irgendeine Karte zu. Wenn natürlich nur zugedeckte Karten da sind, kannst du diese Karte natürlich nicht nutzen. Das zwingt dich manchmal dazu, auch dich selbst über 25 zu schleudern, weil du dann einfach eine Karte vielleicht von dir aufdecken musst, obwohl du es nicht möchtest. Du kannst natürlich immer eine Karte verdeckt spielen. Das könnte aber natürlich den anderen dazu veranlassen, eine Karte von dir aufzudecken und dich dann auch zu sprengen, sagen wir es mal so, zum Platzen bringen. Dann bist du über 25, kommst du über 25 und scheidest aus. Hast du es selbst gemacht, passiert gar nichts, so bist du einfach nur raus und alle anderen spielen weiter. Hat es jemand anderes gemacht bei dir, dann bekommt er dafür auch einen Siegpunkt. Das ist natürlich nochmal der Ansporn dafür, den anderen definitiv rauszuhauen. Macht fast mehr Sinn und noch mehr Punkte, als wenn du selber die 25 erreichst.
Und mehr Spaß, nehme ich an.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, genau. Insgesamt, damit wir gewinnen, brauchen wir 3 Siegpunkte. Das sind auch so schöne kleine Plastikchips, so ja, blau meliert sind die. Und dann vorne ist so das RJ eingraviert, das ist für Red Jack, sieht schon ganz cool aus, so ein bisschen Casino-Vibes sind dann dabei. Das fand ich ganz nett. Und es gibt genau 4 unterschiedliche Decks, oder was heißt, es gibt 3 unterschiedliche Decks, weil 2 sind identisch, die sollte man am Anfang halt zusammenmischen, weil du mischst immer 2 Decks zusammen. Und daraus wird dann der Pool gebildet und mit den Karten wird gespielt. Sozusagen gibt es dann jede Zahl 2-mal von 1 bis 12. So. Die am Anfang haben halt dann auch identische, weil dann die, ne, die Decks sind ja beide gleich, haben identische Fähigkeiten und Malusse oder was auch immer. Die anderen, die noch dazukommen später, noch die anderen 2 Decks, die haben dann nochmal ein bisschen fiesere Varianten. Das pusht das Ganze nochmal ein bisschen und bringt es nochmal auf ein anderes Level. Aus dem Grund, ja, das Ding ist auf jeden Fall schnell runtergerockt. Wir haben das schnell immer durchgespielt. Ich habe es auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen jetzt schon gezockt. Und ja, finde ich richtig cool gelungen. Ich mochte ja damals immer, wie meine Oma sagte, 17 und 4 oder Blackjack. Habe ich gerne gespielt. mochte ich immer so mal für zwischendurch. Und jetzt in der Redjack-Variante, wo die Leute noch ärgern kannst und dann auch noch dazu zwingen kannst, dass sie platzen, finde ich natürlich schon cool gemacht. Also
klingt mega. Also ich habe es auch auf der Liste. Ich habe es mir auch schon vorbestellt. Ich hoffe, dass es dann demnächst auch irgendwann kommt. Das wäre nämlich definitiv ein Kauf gewesen, den ich auf das Spiel getätigt hatte. Weil es einfach, wie du sagst, ne, Blackjack oder 17 plus 4 ist halt was Cooles. Und jetzt hier nochmal so eine lustige Variante, eine ziemlich hochwertige Variante, wenn man sich das Spielmaterial anschaut.
Ja,
das ist auf jeden Fall definitiv etwas, was man sich anschauen sollte. Das ist bei Frosted raus, ne?
Genau, bei Frosted rausgekommen. 2 bis 4 Spieler können mitspielen. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn es noch ein bisschen mehr gewesen wären, aber wahrscheinlich wird es ein bisschen unübersichtlich, kann sein. 15 bis 30 Minuten, aber das stimmt auch. Also du kannst es echt ganz schnell durchspielen, je nachdem, was kommt. Kannst dich auch ein bisschen daran aufhängen, je nachdem, ob man auch Karten in die Auslage spielt oder nicht. Ja, also ab 10. Und eine Schwierigkeit von 1,5 haben es bekommen.
Also relativ einfach.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall sehr einfach zu verstehen. Man, was man halt nachgucken muss, ist halt das Rechnen. Das ist mir natürlich einmal total misslungen. Ich habe gerechnet, ah komm, das klappt. Und dann habe ich gedacht, habe ich einen anderen platzen lassen wollen, obwohl der andere, egal was ich aufgedeckt hätte, der wäre hochgegangen. Ein bisschen dumm von mir, aber naja, egal.
Ja, das sind passiert. Die Lernrunden.
Ja, genau.
Nehmen wir sie doch einfach so, Lernrunden.
Genau.
Sehr ja, schön.
Das war mein kleiner Einstieg. Und was hast du so gezockt?
Ich habe auch versucht, Neuheiten zu spielen. Ich habe das Glück, dass ein paar Sachen jetzt eingetrudelt sind. Unter anderem ein Kickstarter, der auch heiß erwartet wurde zur Spiel. Davon erzähle ich aber gleich. Wird aber viel eher anfangen wollen mit einem Spiel, worauf ich gewartet hatte tatsächlich, von dem man jetzt irgendwie nicht so viel gehört hatte. Jetzt bei Pegasus rausgekommen, ist ein von den Thunderworks Games, und zwar das neue Spiel im Kartografen-Universum. Ich liebe ja das Artwork, und das ist das Dungeon Designer.
Ja, das ist...
Genau.
Habe ich auch schon gesehen, ja. Noch nicht gespielt.
Es spielt es auf jeden Fall, also mir gefällt es total vorweg, 8 von 10. Meine Wertung an der Stelle, also mir taugt es total. Also was machen wir da? Ist nichts anderes, dass wir uns einen Dungeon, also ein Verlies bauen und derjenige oder diejenige, die das am besten schafft, also die meisten Punkte macht, gewinnt das Spiel. Es ist, damit ist schon alles erklärt, nein, wir spielen über vier Runden, hier also Jahre genannt, und da werden wir einfach Karten draften. Also wir kriegen einen Satz Karten am Anfang, ziehen wir vom Stapel, dann nehmen wir uns eine Karte davon, legen die dann in unser Verlies und geben die Karten dann je nach Runde entweder nach rechts oder nach links weiter. Also kennt man so ein bisschen von Seven Wonders, um dieses das System mit eben rechts oder links weitergeben oder bei vielen anderen Spielen auch. Über das Spiel werden wir nichts anderes tun, als ein Raster von 4x4 Karten auslegen, die pro Runde legst du die Karten halt in eine Zeile rein. Du musst nicht, also kannst du auch entscheiden, wo du es jetzt in der Zeile reinlegst, musst jetzt nicht vorne oder hinten anfangen. Und du hast eben bestimmte Aufträge ausliegen, also Aufgaben, die bestimmte Konstellationen oder Kombinationen punkten lassen, und du hast auch nochmal einen Bauplan, das ist eine Karte, die du am Anfang des Spiels bekommst, wo eben auch nochmal Voraussetzungen sind, und wenn du die erreichst, kriegst du dann halt am Spielende mehr Punkte. Das ist alles total cool, vor allem die Zwei-Personen-Variante finde ich relativ cool, weil da wirfst du noch zusätzlich eine Karte von deiner Hand weg und ziehst noch dann später eine nach. Heißt, du kannst den anderen auch entsprechend ärgern, indem du eine Karte wegwirfst, die dein Gegenüber vielleicht auch eher nutzen könnte als du. Finde ich ganz lustig. Variante ab 3 Personen hast du das nicht mehr. Genau. Kurz gesagt, pro Runde machen wir nichts anderes als einmal bauen. Das ist das, was ich mit den Karten gerade erklärt habe. Dann kommt eine Phase, die heißt verbessern. In jeder Runde wirst du entsprechend Gold, Kartenwerte bekommen. Das nimmst du auf einer Leiste auf. Wenn du noch Schatztruhen in deinem Dungeon hast, dann darfst du die auch nochmal draufsetzen. Also jede Schatztruhe gibt dir einen Punkt mehr oder ein Geld mehr. Und dann darf man einkaufen auf dem Markt. was ganz lustig ist. Und dort kannst du dann halt noch zusätzliche Fallen oder Schergen eben in deinen Dungeon platzieren und dann entsprechend Aufgaben, die ja deine Aufgaben besser lösen können, beziehungsweise Punkte reicher zu machen. Und du kannst kaufen oder passen. Du kannst so lange kaufen, wie du Geld hast, aber wenn du dann entsprechend passt, kannst du dir so eine Aufgabenkarte dann entsprechend nehmen und die wertest du dann auch am Spielende. Dann wird die am Ende der Runde nochmal aufgeräumt, also alles, die Rangfolge wird nochmal aktualisiert, es werden die Aufgaben, die nicht genommen wurden, weggelegt, werden neue aufgelegt, die Marktstände, also da, wo man die Sachen aufgekauft hatte, werden nochmal aufgefüllt und dann fängt die Runde mit neuen Karten wieder von vorne an. Das macht total Bock. Es ist einfach, es ist total super runtergespielt. Es ist nichts, wo du großartig viel nachdenken musst. Nichtsdestotrotz, dieses Dilemma, was du hast, was lege ich jetzt hin, was gebe ich weiter, das ist halt ganz cool. Und das Ganze sieht auch ganz schön aus. Material ist total wertig und du hast ein schönes Inlay. Muss man echt sagen, ist alles schön aufgeräumt, alles tippitoppi. Brauchst nur rauszusetzen, auf die Box aufzumachen und dann kannst du eigentlich quasi schon losspielen. Und du hast eine kleine Promo und eine kleine Mini-Erweiterung auch für Kartograf dabei, was ich ja total liebe, weil ich ja ein riesen Kartograf-Fan bin. Das ist dann quasi auch noch drin. Und muss echt sagen, ein rundum gelungenes Spiel. Mir taugt es total. Ob es jetzt ein Dauerburner wird, weiß ich nicht, aber es reiht sich wunderbar in meine Thunderworks Game Collection quasi mit ein. Ich habe ja die ganze Reihe unheimlich gern, weil mich das Artwork halt total anspricht und auch die Spiele. Ja, und find's mega. Kann's empfehlen. Hast du das schon gespielt? Du hast gesagt, du hast es schon gesehen. Ich nehme an, dass du es noch nicht gespielt hast.
Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es aber auch hier. Also ich kann da irgendwann sehr später gut was zu erzählen, vielleicht irgendwann mal, wie ich es dann fand, aber im Grunde genommen, nee, gespielt habe ich es noch nicht.
Also aber warte, also das ist ein leichtes Spiel, ne? Also es ist Komplexität 2 von 5.
Ja, genau, also, das hatte ich mir gerade angeguckt.
Genau,
ja.
Also aber echt ein rundes Spiel. Man könnte sagen, hier und da könnte es ein bisschen komplizierter sein, aber meines Erachtens ist für mich gerade genau das, was ich an Komplexität für so ein Spiel nach Feierabend einfach brauche.
Ja, mich hat das so ein bisschen hier so Dungeon Keeper Vibes.
Wobei die Dungeon Keeper Vibes hast du da nicht. Du baust fast ein Verlies aus, aber dieses Hineinschlüpfen in eine Kreatur, wie es damals bei Dungeon geht, das hast du natürlich nicht.
Ja, aber ein Verlies aufbauen, das fand ich schon cool. Ja, das hat mir damals immer schon gereicht.
Es ist schon ganz cool, auf jeden Fall. Ja. Und hast halt, also findest halt viele Sachen wieder, wie so ein Blob etc. und diese Pfeilen, ja, ist schon cool. Genau.
Ja, sieht doch cool aus.
Ja, dann fang du mal mit deiner Nummer 2 an.
Mit meiner Nummer 2. Na, nehmen wir gleich das Große. Ja, wir nehmen das Große. Mein im Moment absolutes liebstes Spiel von der Spiel ist Endeavor die Tiefsee. Da ich ja schon, wie ich jetzt schon öfters mal erwähnt hatte, Endeavor die Segelschiff-Ära, den Vorgänger sozusagen, sehr cool fand, musste ich natürlich auch dieses Spiel unbedingt haben, obwohl ich auch echt lange drum rumgeschlichen bin auf der Spiel, kaufst es dir nicht. Am Ende war ich echt froh, dass ich es dann doch noch ergattern konnte.
Es gibt nämlich keins mehr.
Genau, weil es jetzt ausverkauft ist und es erst ein Reprint geben muss. Das heißt, es wird erstmal dauern, bis das Neue wieder kommt. Da war ich jetzt im Nachhinein doch sehr froh, es zu bekommen. Ja, im Grunde genommen, was machen wir? Das Ganze ist szenarienbasiert und, ja, wie man so schön sagt, ein Leistengeschubse. Wir schieben uns auf 4 Leisten, die wir ausbauen können, halt immer weiter. Dadurch haben wir dann unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir dann erhalten. Ja, im Grunde genommen waren wir bei der Segelschiff-Ära auf dem Meer, tauchen wir jetzt ab unters Meer, was schon mal ganz cool ist. Wir sind halt Meeresbiologen oder Meeresforscher und wollen halt die Tiefsee erforschen. Das können wir machen, indem wir Crewmitglieder anwerben. Wir müssen halt in jeder Runde ein Crewmitglied anwerben. Das sind sozusagen unsere Worker oder zumindest die Möglichkeiten, um mit unseren Scheiben, Aktionsscheiben, die wir dann alle immer haben, je nachdem, wie weit wir unsere Leiste ausgebaut haben, haben wir unterschiedlich viele pro Runde, zur Verfügung und bekommen auch unterschiedlich viele von den Crewmitgliedern zurück. So, weil, wenn ein Feld besetzt ist und wir kriegen eine Scheibe nicht zurück von einem Crewmitglied, können wir dieses Crewmitglied in dieser Runde auch nicht nutzen. War schon mal ganz...
Na, das ist,
ja, aber es muss halt strategisch dann vorangehen, welche Leiste baust du erstmal aus, bevor du halt weitergehst. Und deswegen fand ich das eigentlich schon ganz cool. Wir haben ein Start-Crew-Mitglied immer. Das kann einfach alles. Also sprich, das hat einfach alle Fähigkeiten. Das heißt, du kannst jede Aktion mit dem ausführen. Aber halt auch nur einmal in der Runde. So. Dann, wenn wir diese ausführen, dann können wir zum Beispiel tauchen. Wir können Präsentationen ausführen. Wir können Sonaraktionen machen. Die Sonaraktionen sind zum Beispiel, dass du dann halt neue Teils anlegst, weil das ganze Spielbrett ist modular aufgebaut. Das heißt, du darfst dir dann neue Teils ziehen, je nach Tiefe, die das Sonar halt angibt. Ja, meistens hast du in der Schnorcheltiefe, das ist halt ganz oben, kannst du zwischen 1 bis 3 Tiefe wählen, manchmal auch nur von 1 bis 2 und dann ziehst du dir halt da Plättchen und suchst dir davon eins aus und legst es an. Dementsprechend kommst du halt tiefer oder baust halt die Tiefe, in der du gerade bist, noch ein bisschen aus. Später musst du Bewegungspunkte ausbauen, damit du halt tiefer tauchen kannst oder und halt dich weiter weg bewegen kannst. Umso tiefer du kommst, umso wertvoller sind auch die Einmalboni, die du in dem Moment erhältst, weil jedes Mal, wenn du ein Teil anlegst, dann kriegst du immer so 2 bis 3 Einmalboni, die du dann sofort bekommst. Also meistens auch, entweder du schiebst die Leiste ein bisschen weiter nach vorne oder du erhältst irgendeine Sonderfähigkeit in dem Moment, was du da machen kannst, oder du bekommst halt eine Sternenaktion. Sternenaktionen sind hier szenarienbasiert, weil bei Endeavor ist es so, dass alles durch Szenarien gesteuert wird. Sprich, du hast Szenario 1 bis 10 und das gibt dir halt vor, welche Startboni und welchen Startaufbau du hast.
Ist es aber dann Szenario-Spiel und du hast nach 10 Szenarien das Spiel durchgespielt?
Nee, das nicht. Es wird nur
einfach.
Du lernst dadurch sozusagen okay. Das Spiel von, ne? Also am Anfang ist es halt wirklich so, dass du eher darauf gehst, du baust die Leiste aus. Das ist einfach nur, damit du mal das Spiel kennenlernst. Das ist super zum Einstieg. Dadurch ist es auch sehr einfach gestrickt. Später wird es immer schwieriger. Sprich, dann kommen noch irgendwelche Sonderfähigkeiten, Sonderregelungen dazu. Du hast auch irgendwann Minuspunkte, die hast du in dem Moment ja noch nicht. Dann ist es erstmal wichtig, ganz am Anfang hast du so wenig Ziele halt. Du musst Mehrheiten zum Beispiel an Publikationen haben oder du musst Mehrheiten auf Sonar haben und sowas. Ne, dann kriegst du dafür Punkte, wenn du da am meisten Scheiben liegen hast, weil wenn du eine Aktion machst, musst du die Scheiben da liegen lassen, dann kannst du das Feld auch nicht mehr nutzen. Deswegen ist es auch wichtig, den modularen Ausbau weiter voranzutreiben. So.
Klingt ein bisschen diese Herangehensweise wie bei Revive. Falls du Revive gespielt hast, da gab es ja auch
ja,
so
ich habe Revive gespielt.
Da gab es doch auch so eine Kampagne, also Kampagne in Anführungszeichen.
Ja, die Kampagne habe ich nie gespielt.
Ja, aber das also würde ich tatsächlich empfehlen, weil dann hast du das Spiel noch nicht in vollen Regeln gespielt.
Ich habe es auch nicht so oft gespielt, glaube ich, wie ich sollte.
Ja, ich habe Revive wirklich, also ich liebe Revive. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, leider, aber du hast dann quasi durch jedes neue Szenario oder ja, durch diese Geschichte immer eine neue Regel dazu bekommen und hast dann plötzlich das Spiel komplexer, größer gemacht. Nicht immens groß, aber kam halt ein paar Schnipsel mehr dazu, die das Spiel noch meines Erachtens verbessert haben. Das klingt sehr danach jetzt hier
auch. Ja, genau so soll das auch sein. Also hier ist ja bis zu 10 Szenarien drinne. Du hast, glaube ich, das dritte sogar, damit du kooperativ kennenlernst. Also was man auch vorweg sagen muss, du kannst dieses Spiel sowohl kompetitiv wie auch kooperativ spielen. Also du kannst es ja aussuchen. Ich glaube, nur Szenario 3, soweit ich weiß, doch ist kooperativ, damit du das kennenlernst. Also die führen dich halt durch die Szenarien, damit du das Reihe halt so durchmachst.
Git.
Ja, genau. Wirst du gezwungen, kooperativ zu spielen.
Großer Minuspunkt. Eigentlich ist es nur 9, aber ich muss eine 6 geben.
Ja, genau. Ja, du hast dann hier zum Beispiel, wenn du tauchst, dann bekommst du Wissen. Dieses Wissen brauchst du halt später, um deine Publikation zu kaufen, sozusagen, oder ne, zu veröffentlichen. Dafür musst du immer bezahlen. Und darauf hast du dann halt auch wieder Sonderfähigkeiten. Das Lustige ist hierbei, oder was das ganz Gute ist, du kannst deine Crewmitglieder halt stärker machen. Das ist ja auch wie damals. Dann werden die umgedreht auf die andere Seite und dann sind die stärker. Das kannst du halt mit diesen Publikationen machen. Du bekommst halt dann vielleicht zum Beispiel, du darfst 2 Schritte auf einer Leiste vorangehen. Wenn das aber so eine starke Karte ist, dann dürfen alle anderen auch 1 Schritt auf dieser Leiste vorangehen. Das ist halt so ein bisschen, damit sie das ausgleichen und es nicht ganz zu stark sind, diese Publikationen. Und du dir vielleicht auch überlegst, ha, möchte ich, dass der noch 1 Schritt macht? Vielleicht mache ich es doch erst nächste Runde, weil dann bekommt er vielleicht jetzt noch nicht die Boni für den Start. Weil immer am Start werden erst diese Boni abgehandelt und danach wird erst halt die Runde wieder gespielt und erst dann am Ende wieder die Boni abgehandelt. So, und deswegen dementsprechend ist es vielleicht immer noch eine Überlegung wert, ob du vielleicht noch eine Runde wartest, sowas zu machen. Ja, Grunde genommen ist das auch, es ist halt recht simpel gestrickt in der Hinsicht. Du hast dann ganz am Anfang ein U-Boot, mit dem du dich zwar bewegen kannst, kannst aber noch bis zu 2 weitere freischalten, dass du dann halt mit 3 U-Booten über diesen Plan rumdüsen kannst. Dann kannst du noch Tierschutzaktionen durchführen. Das sind halt solche Schildkröte dargestellt und da kannst du dann noch in Korallenriffe sozusagen deine Scheiben platzieren und die bringen dir nochmal wieder Sonderboni mit Verkettung. Was auch wieder ganz cool ist, weil wenn du in der Mitte dann bist und jetzt geht einer an deine Kette mit dran, dann bekommt der den Bonus, aber du auch noch, weil deine Scheibe ja auch da dran liegt. Also so, da kannst du dann nochmal ein bisschen gucken. Die ist natürlich dann teurer, ne, wenn du dich in die Mitte platzierst, als die, die außen sich platzieren. Aber du hast natürlich Fähigkeiten, wenn jeder sich da reinsetzt, dass du jedes Mal mit profitierst, was auch ganz cool ist. Also mir hat das persönlich sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch, genau, man spielt, man zieht 6 Crewmitglieder, also man spielt 6 Runden und dann ist das Spiel halt auch zu Ende. So, fertig.
Es klingt jetzt nicht furchtbar komplex.
Nein, das ist es auch überhaupt nicht. Also es hat auch nur eine 2,9. Ich finde nicht, dass es komplex ist. Ich glaube, die 2,9 basiert jetzt auch nicht unbedingt auf Szenario 1. Was ich jetzt auch erzähle, ist ja hauptsächlich so Szenario 1 zum Kennenlernen. Ich will jetzt die Szenarien anderen jetzt nicht ganz so vorwegnehmen, aber weiß ja nie. Könnte man Spoiler, ja auch einen Spoiler sehen. Genau. Deswegen soll man sich da selber durchwurschteln. Aber es wird nach hinten raus schon noch ein bisschen komplexer. Deswegen sage ich ja, das erste Szenario ist mehr so zum Kennenlernen. Leistengeschiebe, wie man so schön sagt, oder die Leisten ausbauen. Aber sehr gemütlich und man kann sich dabei noch unterhalten, ohne dass man in so ein Tunneldenken verfällt. Ne, die ganze Zeit, oh, was mache ich jetzt als nächstes? Also mir hat das super gut gefallen und ich kann es einfach nur uneingeschränkt empfehlen, muss ich sagen.
Ist es jetzt ein Kennerspiel oder Familie Plus?
Nee, Kennerspiel, definitiv. Kennerspiel,
okay.
Ja, doch, es ist ein Kennerspiel. Also da müsste ich, wenn ich Familie Plus, das würde mein Sohn schon spielen können und nein, da würde ich sagen Kennerspiel. Nee.
Okay.
Das wäre jetzt noch nicht so.
Nee, irgendwie macht mich das Thema nicht an und das Spiel irgendwie auch nicht, weil es jetzt ist lustig, weil zu Dungeon Design habe ich jetzt ja gerade gesagt, ja, es ist jetzt von der Komplexität genau das, was nach dem Abend so auf den Tisch kommt, dann müsste das ja auch wieder passen, aber na, ich weiß nicht.
Ich muss es wahrscheinlich
irgendwo mal mitspielen, aber das wäre jetzt nichts, was ich jetzt sage, so muss ich mir selbst sofort kaufen.
Du kannst dir nämlich deine Punkte holst du dir zum Beispiel auch über diese Szenarientafeln, weil durch diese Szenarientafeln, wenn du dich da zum Beispiel weiter fortbewegst, du hast dann so Sterne, die bewegen sich da weiter. Und dann kannst du auch erstmal deine Leisten ausbauen, aber wenn du dann in den gelben Bereich bekommst, dann ist jeder Punkt auf dem gelben Bereich ist schon mal 1 Punkt. Später kommst du auf orangene Bereiche, das sind dann 2 Punkte für jeden Bereich. Da ihr aber alle gleichzeitig daran baut, sind die Felder natürlich begrenzt. Und wer möchte als erstes vielleicht den gelben Bereich freischalten für den anderen, aber er möchte, muss dann vielleicht irgendwas bekommen und so. Und deswegen, das kann schon gut auch anziehen. Also man muss schon auch gut vorausplanen, was man da macht. Also und dieser Mix daraus finde ich einfach echt gut gelungen, muss ich sagen.
Nee, cool.
Das ist einfach rund, sagen wir es mal so.
Ja,
und was
klingt,
ich auch
so
sehr loben muss, ist, das Material ist sehr gut. Dafür, dass ich habe jetzt nur die Retail, ich habe jetzt nicht die Deluxe-Variante mehr bekommen, weil die war einfach noch schneller weg als alles andere. Und Doch, das alleine schon mit Holztoken, den Scheiben und alles bedruckt, bis auf die U-Boote, was sonst in der Deluxe-Variante noch wäre, sah schon, also macht schon was her, auf jeden Fall. Deswegen. Also ich kann es empfehlen, 1 bis 4 Spieler, man kann es auch solo spielen. Gut, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Wo ich gehört habe, soll sehr gut sein. 60 bis 120 Minuten ab 10, ja, und 2,86 zur Wertung. Ende hat hier bei BGG eine 8,3 bekommen. Ich würde es im Moment, kann auch so Phantom sein, eine 9 geben.
Krass. Jo. Dann sollte ich es mir vielleicht doch mal anschauen.
Ja, mach das ruhig. Ja, dann und gehen wir gleich mal, tauchen wir mal weiter zu deinem.
Wir tauchen mal auf oder auch wieder, oder wir bleiben unten. Das ist ein bisschen schwieriger. Okay. Ich habe das Spiel Inori gespielt. Das ist eine Neuheit von Asmodee, wenn ich mich nicht irre. Ja, von,
ja,
genau. Und von Space Cowboys, genau. Und zwar erinnert mich das ein bisschen, also es ist sehr abstrakt, muss man vorweg sagen. Und es ist so abstrakt, dass es mich an Azul erinnert. Nicht aufgrund von den ganzen Mechaniken oder vom Spiel her, aber von der Anleitung her. Warum? Jeder, der vielleicht Azul noch in Erinnerung hat, da wird in einem Satz erklärt, worum es in diesem Spiel geht. Das ist hier nicht wirklich anders. Und es ist jetzt nicht so, dass man das wirklich im Spiel fühlt oder sonst was. Es ist sehr, sehr abstrakt. Aber worum geht's? Wir sind, also, ja, vom Thema her würde ich erstmal sagen, wir sind im Inori-Tal und unterm Laubdach des großen Baums leben wir mit netten, aber neidischen Waldgeistern zusammen. Und wir werden diesen Waldgeistern im Spiel dann Opfergaben geben oder darbieten, um Gunst zu erhalten, die wir dann wiederum brauchen, um den Baum zu ehren. Und damit machen wir Punkte. Schön, nicht wahr?
Sehr schön, sehr schön. Nicht klingt wahr? Sehr harmonisch.
Ja, absolut. Es ist ein sehr buntes Board, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Die Karten sind auch sehr bunt und ich finde, haben so ein bisschen ja japanisch-asiatischen Style. Erinnert so ein bisschen an Bitoku von den Illustrationen her, würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen kindlicher gezeichnet. Was machen wir? Wir spielen über 4 Jahreszeiten, also 4 Runden. Und wenn man dran ist, hat man 2 Möglichkeiten, entweder eine Figur, die man hat, auf eine Karte zu stellen oder auf eine Aktion vom großen Baum. Was wir eigentlich machen, ist nichts anderes als Gunstmarker versuchen zu sammeln. Gunstmarker sind halt verschiedene farbige Holzklötzchen. Das ist unsere Währung im Spiel und die tauschen wir quasi munter weiter, um Punkte zu generieren. Auf dem Spielfeld sind Karten ausgelegt. Diese Karten, wenn die dann komplett voll sind, die haben 3 oder bis, glaube ich, 5 Aktionsfelder. Und wenn eine Karte voll ist, und die, wird die zur Runde gewertet. Und da kriegt man entsprechend dann auch Punkte, entsprechend der Farbe von seinen Gunstblättchen. Also musst du irgendwie immer so die Balance halten zwischen, welche Gunstmarker gebe ich jetzt weg und welche Gunstmarker behalte ich, um die dann möglichst lukrativ zu punkten. Das ist gar nicht so ganz trivial, weil du halt wirklich gucken musst. Das ist schon ein bisschen unübersichtlich auf dem Board, wo ich jetzt was machen kann. Macht aber komischerweise ein bisschen Spaß.
Komischerweise.
Nee, also guck's halt schon. Das ist ein Puzzle, das du vor dir hast. Und da musst du halt schon gucken, wie das aufeinander geht. Mhm. Genau. Das wären die Karten. Auf dem Baum hast du halt auch Plätze oder Aktionsplätze. Die nennt man dann Altarplätze. Und da stellt, wenn man sie als erstes draufstellt, legt man dann daneben auch noch ein farbliches Token. Die sind in den gleichen verschiedenen Farben wie auch die Gunstmarker. Und das ist halt etwas, was du für die Zukunft machst, für die Endwertung. Denn hier wirst du am Spielende, das sind noch sind auch noch Siegpunkte aufgedruckt, am Spielende bekommt derjenige Spieler die höheren Punkte, der auch die meisten von diesen Gunstplättchen oder Gunstmarker hat. Und da muss man halt immer schauen, wie gesagt, dass man da diese Balance hält, welche behalte ich, welche gebe ich weg. Mhm. Und es ist nicht immer ganz planbar, klar, weil es kartengetrieben ist. Ich meine, die Karten werden, sofern da mindestens eine Figur drauf ist, wenn sie zum Rundenende einfach gewechselt, dass du immer eine neue Auslage hast an Aktionsfeldern in jeder Runde. Positiv, was mir aufgefallen ist, ist, dass derjenige Spieler, der am weitesten hinten liegt von den Punkten her, eben eine Karte, also zwei Karten ziehen darf und dann selbst entscheiden darf, welche Karte er dann ausspielt. Und der ist auch gleich als erstes dran. Also hast quasi auch so einen kleinen taktischen Vorteil, dich vielleicht jetzt für eine Karte zu entscheiden, die dir mehr Punkte bringt als die andere. Genau. Am Ende gibt es dann nochmal eine Wertung. Da wird einfach dieser Baum, der große Baum dann gewertet und dann ist das Spiel zu Ende und der am meisten Punkte hat, der hat das gewonnen. Es ist unheimlich abstrakt. Also du fühlst kein Thema. Das ist halt tatsächlich einfach nur, wie manage ich meine Ressourcen an der Stelle oder meine Gunstplättchen? Welche gebe ich aus? Welche horte ich? Manchmal gibt es auch Aktionen, da hast du, wenn du was zu zahlen hast, von den Plättchen, von denen du am meisten hast, zu zahlen, was ja auch ganz lustig ist, weil dann gegebenenfalls diese Aktion dann unschmackhaft wird. Es ist aber kein Spiel, wo ich sage, es ist unheimlich kompliziert oder sonst wie. Es ist aber auch kein Spiel, was jetzt wirklich sich ins Gedächtnis brennt und man sagt, oh, das muss man unbedingt gespielt haben. Es ist ganz nett. Es ist für Leute, die wenig spielen, wahrscheinlich ein Ticken komplex. Ja, aber ja, mach's nichts Falsches mit, mach's nichts Verkehrtes mit. Es ist jetzt aber kein großer Burner. Also in meiner Wertung würde ich hier dann eine 6 geben, als stabiles Spiel, aber jetzt kein herausragendes Spiel an der Stelle.
Das Artwork erinnert mich an irgendwas, ja, so ein bisschen Chakra, ne?
So. Ja, kann man auch, ja, es ist,
also Chakra, wie gesagt, fand ich nicht schlecht, aber mir ist es nur, es fällt mir so auf. Ich hatte es auf der Neuheitenschau angeguckt, nur, da war es ja aufgebaut. Hat mich aber so nicht angesprochen, dass ich mich länger angucken wollte. Also muss ich jetzt mal persönlich sagen.
Was aber in Ordnung ist, ich glaube, das ist halt ein Spiel, was auch etwas unaufgeregter herkommen möchte, was auch in Ordnung ist. Ich meine, viele Spiele rühmen sich mit, und das ist total thematisch etc. Wir hatten ja da schon auch drüber gesprochen, was ist thematisch, was ist nicht. Ja, es ist halt ein Worker-Placement-Spiel und mit einem kleinen Kniff, aber jetzt, es wird kein Spiel des Jahres oder kein Jahrhundertspiel.
Was? Ich dachte, wir hauen hier Skandal. Nur Spiele, Jahresspiele raus. Genau. Ich dachte, jedes Spiel wird Spiel des Jahres. Nein, Quatsch.
Na, im Herzen schon.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Dann mach du mal dein nächstes.
Dann mach ich mal mein nächstes. Ich muss mich ja noch von Inori verabschieden. Ja, mein nächstes wäre Australis im Sog der Strömung von Kosmos.
Muss ich sagen. Ist das mit der Schildkröte drauf? Ja,
das ist das mit der Schildkröte drauf. Ich habe es jetzt endlich gezockt. Und ich habe es ja auch mir geholt. Und deswegen muss
ich. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich finde es echt gut. Doch, wirklich. Also jetzt nicht, yeah, Endeavor-like gut, sondern ist gut. So. Aber, was machen wir da?
Okay, schön, dann mache ich mein nächstes Spiel.
Genau. Das reicht. Mehr muss man nicht sagen. Das Coolste waren die Schildkröten. Nein. Obwohl es Würfel enthält. Also was machen wir? Wir versuchen, Punkte dadurch zu machen, indem wir unsere Schildkröte in unterschiedlichen Runden, ich meine, es waren 5, genau, ich habe es gestern erst gespielt, ne? Ein bisschen durch den Wind. Egal. Den Ostaustralstrom hindurch bewegen. Dabei können wir mehrere Funktionen, um Punkte zu machen. Wir haben Würfel. Diese Würfel werden ganz am Anfang gewürfelt, je nach Spieleranzahl. Wir haben so unterschiedliche Farben. Es gibt dann die lilanen Würfel, das sind die Korallenwürfel. Die Bewegungswürfel sind blau für die Schildkröte. Dann gibt es die Fisch- und Futterwürfel für gelb. Und die weißen lassen dich Aktionskarten ziehen, die nochmal dein Tableau und deine Würfel verbessern können, indem du sie halt dann an dein Tableau legst, und wenn du in die gelbe Spalte zum Beispiel eine Karte legst, dann wird die immer aktiviert, sobald du halt den gelben Würfel ziehst. So, das ist halt eigentlich so der Punkt. Dann bewegen wir uns halt mit der Schildkröte da durch, je nachdem, wie viele Bewegungspunkte du ziehst. Dann jede Runde zieht man insgesamt 4 Würfel jeder. Das sind halt Zahlenwürfel oder Punktewürfel oder Kartenwürfel. Diese Zahlenwürfel werden am Ende halt immer jeder Runde nochmal interessant, weil dann kommt es noch zu einem Würfelwettkampf. Und dieser Würfelwettkampf, Wettstreit,
OMG.
Ja, genau, geht darum, das habe ich auch gesagt, das hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil das ist wieder komplett wahllos und total glücksabhängig. Weiß nicht, ob man das noch hätte reinsetzen müssen. Ich fand, das andere hätte locker gereicht. Nein, aber es gab noch diesen Würfelwettstreit mit Wettkampfplättchen. 10 Stück liegen aus. 5 goldene, 5 silberne und am Ende wird drum gewürfelt, wer am Ende gewinnt. Also wir würfeln alle unsere Zahlenwürfel, die wir auf dem Tableau haben. Alle, die einen haben, würfeln mit. Immer der niedrigste Würfel scheidet aus und dann wird halt weitergeguckt. Bei Gleichstand scheidet immer der aus, der mit der Schildkröte am weitesten hinten liegt. Und muss man halt immer drauf achten. Deswegen ist es halt auch schon wichtig, seine Schildkröte immer weiter voranzutreiben. Und ja, dementsprechend darfst du dir dann aussuchen, nimmst du ein silbernes oder ein goldenes Plättchen. Der zweite bekommt halt das andere Plättchen. Die goldenen Plättchen sind von den Punkten halt stärker. Die silbernen bringen dir aber die ersten 3 Runden noch Futterwürfel. Diese Futterwürfel brauchst du, um deine Fischschwärme zu ernähren, die du erhältst durch die gelben Würfel.
Die findet Nemo, Clownfischlein.
Genau, die Clownfischlein. Und es gab keine Dory, so eine
Schweinerei. Ja, komm, das ist dann vielleicht eine Erweiterung irgendwann.
Ja, wer weiß. Also sie gab es lustigerweise schon in der Anleitung, dass Dory immer damit drin war. Und die Anspielung war ja überhaupt nicht gewollt. Aber ansonsten
natürlich nicht.
Gab es sie so nicht als Fische. Hier muss ich auch noch ein bisschen Kritikpunkt. Es gibt ganz kleine Fische, das sind die Einerfische, und die ein bisschen größeren Fische sind Dreierfische. Steht aber nicht drauf. Das heißt, wenn du die ein bisschen durcheinander bringst, dann könnte es dir auch mal versehentlich passieren, dass du einen Dreierfisch vor dich legst, obwohl es eigentlich ein Einer sein müsste.
Ich habe gewonnen.
Ja, genau, das fällt dir dann nicht auf. Ja, du musst dann Fischschwärme ernähren. Das wird durch Würfel angezeigt. Diese Würfel legst du dann auf deinem Tableau immer weiter. Und je nachdem, wie viel du ernähren kannst, bekommst du pro Runde halt Punkte. Dann halt pro Schwarm, jetzt zum Beispiel, du hast dann 3er-Schwarm und du kannst den auch ernähren, kriegst du 1 Punkt. Und das geht halt immer höher, ne? Und am Ende könntest du dann zum Beispiel für 28 Punkte Fische, kriegst du, glaube ich, 22 Punkte oder so. Okay. Aber da musst du auch erstmal hinkommen. Hast nämlich insgesamt, kannst du nämlich Futterwürfel auch freischalten, indem du dich mit deiner Schildkröte über diesen Strom bewegst, weil bei bestimmten Punkten, wo du ankommst, liegen deine Würfel aus. Kannst du dann nehmen. So. Das sind, glaube ich, 3 Würfel, die du dadurch erhältst, von dir nochmal. Einen hast du ja schon gelegt, das heißt 4 von dir. Und dann müsstest du aber um die restlichen 2, die du noch bräuchtest, um deinem Tableau voll zu kriegen, kannst du halt nur durch diese Würfelwettkämpfe erhalten. Oder wenn du halt als erstes bei dem einzigen grauen Würfel auf dieser Stromleiste ankommst, dann kriegst du auch noch einen grauen Würfel. So. Dadurch kannst du halt deine Fischleiste hochballern. Ja, und das ist eigentlich alles. Ah, nee, genau. Es gibt noch einen Area-Control-Mechanismus. Wir wollten einfach alles in diesem Spiel. Habe ich so das Gefühl. Haben sie auch noch eingebaut.
Fühlt sich gerade auch etwas überladen an, wenn ich mir das sage.
Obwohl, es klingt schlimmer, als es ist. Es war wirklich sehr einfach zu spielen und wir waren auch echt schnell durch. Also so, das ist jetzt nicht wirklich großer Brainburner. Es ist in 60 Minuten eingegeben. Ich glaube, wir haben kürzer gespielt. Also es geht schon flott von der Hand. Aber zu zweit ist der Area-Control-Mechanismus halt auch nicht so schwerwiegend, weil ja, es gibt dann verschiedene Korallenriffe. Wenn du die nimmst und du hast ja zum Beispiel einen Würfel, der geht von 3 bis 8, dann kannst du halt ins Korallenriff zwischen 3 und 8 einen Würfel legen. Wenn du jetzt die 8 dann nimmst, ne, du kannst immer abwärts kannst du immer legen, hoch halt nur da, was du auch hast. Ja, und dementsprechend sind die Punkte halt. Beim ersten, im Dreierfeld gibt's halt, wer der erste ist, 1 Punkt. Wer der zweite ist, 0 Punkte. Später, ab einer gewissen Zahl, gibt es halt auch zum Beispiel bei den beim Korallenriff 6, dann gibt es halt 3 Punkte für den ersten und nur 1 Punkt für den zweiten, ne, dann kriegen die halt auch noch Punkte. So dementsprechend, das ist halt dann, wer hat die meisten Korallen da eingepflanzt? Das kannst du halt auch noch machen. Das kannst du auch durch Karten dann wieder verstärken, dass du zum Beispiel immer da, wo deine Schildkröte ist in dem Bereich oder Areal, kannst du halt auch eine Koralle setzen oder halt immer abwärtskompatibel geht sowieso. Also nach unten hin. Ja, und das ist eigentlich alles. Du kannst halt deine Kämpfe dann später noch verstärken, auch durch Karten. Ja, das ist eigentlich das gesamte Spiel. Und wer am Ende am meisten Punkte gemacht hat, gewinnt.
Also Kämpfe bei Schildkröten, dann gehe ich gleich an die Ninja Turtles.
Ja, das habe ich nämlich auch. Also dieser Würfelwettkampf, den fand ich irgendwie komisch. Also das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich fand das mit diesem Area Control, diesen Fischschwärmen und Sammeln, dann wäre es einfach ein schönes, gemütliches Ding gewesen. Was es ja auch so den Anschein hat zu sein, weil du bekommst halt auch immer da, wo deine Schildkröte ist, die Punkte. Da sind ja auch noch Punkte aufgedrückt auf diesem Strom. Und wie weit die ist, bekommst du halt die Punkte auch. Du kannst nicht alles machen. Wir haben natürlich in unserer ersten Partie versucht, wieder von allem ein bisschen zu machen. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, man sollte sich schon auf ein bisschen was konzentrieren. Dass man sagt, ja komm, ich gehe eher auf Schwärme oder ich pushe meine Schildkröte ganz nach vorne. Alles von ein bisschen so, dann, na, ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Hat mir aber trotzdem gut gefallen. Es war angenehm, bis auf, wie gesagt, ich hätte jetzt diesen Würfelwettstreit nicht umgebraucht, weil ich bin ja auch jetzt nicht so der größte Würfelverfechter, muss man ja sagen. Aus dem Grund, ja, das wäre so mein Spielchen dafür. Ja gut, ich kann noch sagen, 2 bis 4 Spieler, 60 Minuten angegeben und ab 10 Schwierigkeitsstufe auch nur eine 2. Also es ist auch eher leichter. Ich fand es aber nicht schlecht. Es ist auch schön gestaltet. Also von der Aufmachung her ist es auf jeden Fall ein Eye-Catcher, muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Kann man machen. Ist jetzt nichts, glaube ich, Weltbewegendes, aber auch nichts Schlechtes. Sagen wir es mal so. Ja. Du hast es noch nicht gespielt.
Nein, ich glaube, ich werde es auch nicht spielen.
Das habe ich mir fast gedacht. Aber vielleicht mal mitspielen.
Ja, eventuell, aber ich glaube, da
ist nicht so deins. Ne?
Nee.
Ja, mich hat das halt einfach von dem Meeres. Ich dachte, jetzt bist du schon mal Endeavor, dann bleibst du im Meer und dann habe ich das auch gleich auf den Tisch gepackt.
Na, nicht auch wie gesagt. Irgendwie, vielleicht ist das Meeresthema, was mich dann einfach nicht catcht.
Ja, vielleicht. Du bist vielleicht doch einfach der Mensch der Berge.
Genau, richtig. Kann ja sein, ja.
Ja, weiß man ja nicht.
Ja.
Ja, so, dann war das mein drittes. Und was ist dann so deins? Kann mich das jetzt vom Stuhl hauen?
Einige hat es ja vom Stuhl gehauen. Ich habe, also das war ein bisschen mein Trostpflaster. Ich konnte ja nicht zur Spiel, aber es kam kurz vor das Spiel das Unbewusste bei mir an. Ich hatte es damals gebackt auf Kickstarter in der Deluxe All-In-Geschichte. Mit Spielmatten und hast nicht gesehen. Und das kam dann mal auf den Tisch. Ich muss vorab sagen, Phantasia Games hat ja damals auch gemeinsam mit Frosted Games Endless Winter rausgebracht und das hat mir gar nicht gefallen, weil man einfach alles machen konnte. Es war nicht irgendwie, ich würde gerne alles machen, muss mich aber für eines oder zwei Sachen entscheiden. Nein, du konntest alles machen. Und leider habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es dann hier auch so ist. Also vorweg gesagt, mir gefällt es super gut. Es hat aber meines Erachtens ein paar Downsides. Vorab gesagt, es ist unheimlich lang. Es kann unheimlich lang sein. Zweitens, du hast Analyseparalyse. Also wenn da jemand länger nachdenken muss, dann bist du auf jeden Fall 3 Stunden unterwegs, gefühlt. Also gerade mit der ersten Regelerklärung, du brauchst ja nämlich schon ein bisschen, um da reinzukommen, dann ist das echt lang. Und du hast halt das Gefühl, dass du manchmal doch, wie gesagt, wie bei Endless Winter, so ziemlich alles machen konntest. Und das war jetzt in meinen 2 Partien, ich habe es nur zu zweit gespielt, auch so. Also ich konnte alles machen. Es gab jetzt ist natürlich die ein oder andere Aktion, die ich gern gemacht hätte, die hat mir jemand anderes weggeschnappt. Haken dran, das passiert. Aber von allen Möglichkeiten, die das Spiel dir bietet, hast du doch ziemlich alles gemacht. Genau. Ich habe also eins muss man sagen, das ne, Kickstarter All-In, es sieht super aus, das Material ist einfach mega gut. Du hast einen Holo-Effekt auf dem Spielkarton. Die ganzen Karten gab es auch noch als extra, als Holo-Foil-Karten. Das sieht halt alles mega lecker aus. Das Material, die bedruckten Holzteile, die Figuren, die Tintenfässer etc., alles super. Dann double layered und das Ganze. Was mir nicht so gefallen hat, und ich glaube, langsam heile ich davon auch, sind die Spielmatten. Die sehen etwas verschwommen aus. Da sieht es einfach auf dem Karton besser aus, also mit der normalen Tableau zu spielen. Aber fangen wir doch mal kurz an, worum geht's in dem Spiel? Es ist nämlich relativ thematisch, kann man schon mal sagen. Das Spiel ist in den frühen 1900er Jahren spielt in Wien. Wir sind Kollegen um Sigmund Freud, der die Psychoanalyse gerade erfunden hat und sich mit Traumdeutung eben beschäftigt. Und wir sind die psychologische Mittwochsgesellschaft. Und als Teil davon treffen wir uns dann eben regelmäßig mittwochs an den Tisch und diskutieren und deuten gemeinsam über die Krankheiten oder Träume unserer Klienten. So ist quasi mal der Plot. Und tatsächlich hast du relativ viel auf dem Spieltisch. Du hast einmal einen Tischplan, einen gemeinsamen Tischplan. Da sind die verschiedenen Aktionen. Das ist quasi da, wo wir uns alle hinsetzen und Aktionen machen. Dann haben wir einen Wien-Plan, wo wir über Stationen in Wien herum eben uns herumlaufen. Dann haben wir unser eigenes Spielertableau, wo wir eben unsere Aktionen verstärken und uns da so ein bisschen, ja, so eine Engine aufbauen. Dann haben wir noch ein Erkenntnisrad. Das ist quasi das sinnbildlich dafür, das Wissen, was wir uns gemeinsam durch Gespräche aneignen, dass man sagt, ja, mein Kunde hat diese und diese Träume, wie könnte man die denn deuten? Und dann hast du da quasi deine Erkenntnisse, die du da trackst und sammelst, ist eigentlich nichts anderes als ein Ressourcentableau, wo du halt eben weißt, was du an Ressourcen an der Stelle hast. Genau, dann haben wir noch ganz viele Karten. Wir haben natürlich Klientenkarten, wir haben Traumkarten. Da gibt es immer zwei Arten, also bei Klientenkarten gibt es rote und blaue. Die roten sind eher für Spielendwertung und die blauen geben dir dann während des Spiels ein paar Extras. Und die bei den Träumen gibt es latente Träume, also dunkle Träume und helle Träume, also quasi das Oberflächliche, und das dunkle Traum ist das Tiefgründige. Genau. Was machen wir denn im Spiel? Wir haben, wenn man dran ist, drei Möglichkeiten. Wir können Gedanken einbringen, wir können Gedanken sammeln oder Klienten behandeln. Jetzt erspare ich euch diese ganze grundlegende Spielkonzepte mit diesem Erkenntnisrad, aber wir sagen da einfach, wie gesagt, das sind Ressourcen, die da drauf sind, die man dann entsprechend braucht, um Aktionen auszuführen. Wenn man einen Gedanken platziert, das ist eben also eine Gedankenblase oder eine Sprechblase, die setzen wir auf dem Tischtableau. Da gibt es eben 9 verschiedene Aktionen. Und je nachdem, wo du es hinstellst, drehst du quasi diese Sprechblase, also die Spitze der Sprechblase, also in Richtung einer Aktion. Diese führst du aus. Zusätzlich zu dieser Aktion ist dann nochmal eine Linie. Da darfst du noch deinen Tintenfass auf deinem persönlichen Tableau eben weiter bewegen und da wo er stehen bleibt, kriegst du dann auch nochmal, triggerst du die ganze Geschichten, die du da aufgebaut hast. Das ist quasi dieser Engine-Building-Aspekt. Das an sich ist schon der größte Anteil vom Spiel, und das kann so lang dauern, weil du dann überlegst, was mache ich jetzt hier? Weil du kannst diese Aktionen, die auf diesem Tischplan sind, von 4 verschiedenen Ecken angehen. Heißt, du kannst dann gleich noch mit nachdenken, gehe ich nur einen Schritt mit meinem Tintenfass oder drei Schritte oder was auch immer, je nachdem, wo du dich hinsetzt. Und dann wird das relativ lang. Also das ist quasi dieser Aspekt, der extrem lange an der Stelle dauern kann. Und da hast du natürlich einen Haufen Sachen, die dann entsprechend auslösen. Es lösen Sachen auf dem Tischplan, es lösen Sachen aus auf deinem persönlichen Tableau. Das kann eine Explosion sein, für sich selbst sehr befriedigend, weil du dann halt wieder so einen mega Zug gemacht hast und dann kannst das und das machen und dann bekommst du das und dann hast du schon was für deinen nächsten Zug. Mhm. Für jeden anderen am Tisch, vor allem dann, wenn du länger nachdenkst, ist das ein bisschen ein Pain, denn so viel vorplanen kannst du gar nicht, vor allem dann, wenn du das Spiel zu dritt oder zu viert spielst, so wie ich mir vorstelle, denn die Plätze sind ja begrenzt, das ist ja wirklich Worker Placement, nur es sind deine Worker quasi diese Gedankenbläschen. Und ja, wenn dann noch zwei Leute vor dir dran sind, dann kannst du dir viel überlegen, geht nicht. Zu zweit geht das, weil sobald dann einmal das platziert ist, kannst du ja schon drüber nachdenken, was du denn da machen kannst. Was auch sehr thematisch ist, es gibt Forschungsartikel, das sind Karten, die du ausspielen kannst, dafür kriegst du einen Bonus, da kannst du diese Werke auch irgendwann mal in ein Buch verfassen und das veröffentlichen, das ist eine Werkreihe veröffentlichen. Da ist ganz lustig, wenn du eine Werkreihe veröffentlichen möchtest und dir fehlen bestimmte Farben, die musst du eine Farbkombination haben, dann kannst du, falls jemand anderes am Tisch schon so ein Werk veröffentlicht hat, dessen Karten nehmen und ihn zitieren. Heißt, du komplettierst quasi dein Werk, aber zitierst jemand anderes, der kriegt dafür Siegpunkte. Das ist ganz lustig. Genau. Dann ein anderer Aspekt vom Spiel ist halt dieses Wien-Tableau. Das wird getriggert meistens eben über dieses Tischtableau und dann ist da auch so ein, ich will jetzt nicht sagen Area-Control-Aspekt, aber da geht es halt schon darüber, im richtigen Moment oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Denn du kannst da nämlich auch nochmal Bonus oder Boni abgreifen. Das ist dann halt schon auch, eine Sache, die man dann noch mit betrachten muss. Ich hatte jetzt auch das Gefühl ein, zweimal, dass mir das dann abgegangen ist und dass ich da bestimmte Sachen vergessen habe. Also diese Lernkurve in dem Spiel ist doch relativ hoch. Mhm. Genau. Das war jetzt wirklich versucht, in Nutshell zu erklären, was diese erste Aktion ist, was ja eigentlich diese Hauptaktion ist. Die nächsten Aktionen sind relativ einfach. Das ist Gedanken sammeln. Du nimmst einfach deine Gedanken wieder zurück und machst quasi die Plätze wieder frei und nimmst dir quasi deine Arbeiter zurück. Wenn es gut spielst, musst du das eigentlich sehr selten machen. Das ist ganz lustig, weil du ja teilweise neue Gedanken bekommst oder Worker bekommst, die du deinem Spiel dann auch einsetzen kannst. Nur manchmal bist du dann halt blockiert in den Aktionen, sodass du das halt wirklich machen musst, weil jede Aktion kannst du selbst nur einmal nehmen. Also obwohl jetzt da mehrere Plätze um eine Aktion frei ist, kannst du diese Aktion nur einmal ausführen. Du kannst nicht zum späteren Zeitpunkt die Aktion nochmal ausführen. Da musst du schon darf nichts mehr von dir da liegen. Und dann gibt es halt die dritte Option, die Klienten zu behandeln. Und das habe ich sehr selten gemacht.
Wer muss schon Leute behandeln?
Also, das ist nicht der Hauptaspekt des Spiels.
Okay.
Der Hauptaspekt ist wirklich, um diesen Tisch und diese Aktion etc. zu machen. Klar sammelst du dann die Ressourcen, die du dann wieder brauchst, weil diese Ressourcen, diese Erkenntnisse setzt du dann wieder ein, um mit diesen Erkenntnissen deinen Kunden zu heilen. Du nimmst einfach entsprechend die Karten weg. Du hast da so einen Tracker mit Herzen, also ob der jetzt in welchem Zustand dein Klient dann ist. Und du kriegst dann entsprechend auch Boni, wenn du die heilst. Das macht schon Spaß. So ist es nicht. Es ist bloß halt, es ist viel. Es ist einfach viel auf dem Tisch. Es passiert viel und es ist lang. Also es ist wahnsinnig lang. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen abtörnt, denn allem ist das echt Material mega. Es sieht super aus. Also da war Vincent Dutray als Artist da drin wieder. Es ist alles wertig. Es ist alles schön. Aber so ein langes Spiel auf den Tisch zu bringen, das könnte tatsächlich ein Problem werden.
Mhm.
Ja. Ich mag das Spiel. Ich mag's. Ich würde momentan auch eine 8 von 10 geben. Ich weiß nur nicht, wie oft das auf den Tisch kommt. Jetzt bin ich natürlich auch einer, der viele Spiele hat, der auch gern viele Neuheiten spielt, der generell jetzt nicht dazu tendiert, Spiele noch und noch und noch und noch zu spielen. Es gibt da einige, die ich immer wieder spiele. Ich werde mal schauen, ob das Spiel tatsächlich eins ist, was ich dann nochmal auspacke, oder ob das jetzt die zweimal das uns war, ja, und man sagt, okay, that's it. Weil es war auch schon ein bisschen Pain, sich durch die Regeln durchzulesen, weil du hast dann schon ein bisschen, also ich lese extrem viel Regeln, ich lese komplexe Regeln etc. Nichtsdestotrotz war das am Anfang, ich bin da irgendwie so ein bisschen mehr reingestolpert in die Regeln, weil dann doch vieles vorab erklärt wird. Und du hast dann keine Verbindung. Du musst dann halt erstmal, okay, ich lese es jetzt und dann kommt irgendwann, dann wird es irgendwann später schlüssig. Und das ist dann halt so als Mensch, der viel hinterfragt, so diese Einstellung erstmal zu haben, nee, jetzt nimm es erstmal auf und frag nicht. Du liest es gleich ja irgendwann. Das hat mich zumindest mal ein bisschen hier und da zum Stocken gebracht. Das war jetzt lang.
Ja, ach Quatsch.
Das Regelstudium dauert auch, glaub mir. Das Erklären dauert auch. Also dreiviertel Stunden wirst du da sicherlich dann Regeln beibringen an die Mitspielenden. Und das Spiel an sich ist auch lang. Ist ein bisschen ein Downer an der Stelle.
Ja. Aber wenn du es loswerden willst, ne?
Also lass mich drüber nachdenken, aber das ist ja das, was ich jetzt sage. Also ich finde das Spiel super, obwohl man alles macht, aber es ist jetzt etwas, was halt lang ist und ich würde es gerne, ich will es behalten, aber die Frage ist, wird es dann nicht einfach ungespielt irgendwo im Regal dann verstauben, das was ja auch total schade ist.
Ja, das stimmt. Also aber du hattest gesagt, dass es thematisch ist. Oder?
Naja, du hast...
Weil ich habe schon beides gehört, deswegen manche sagen
es thematisch, also, ja, manche eher nicht. Es ist ein Worker-Placement-Spiel. Ja, es ist ein Eurogame. Ist für ein Eurogame...
Wo wir wieder dabei wären.
Ne? Genau, es ist für ein Eurogame sehr thematisch. Okay. Würde ich schon sagen. Merke ich den Sigmund Freud? Nein. Merke ich, dass ich ein Therapeut bin? Nein. Ich habe aber diese Karten eben, und das ist halt schön gemacht, du hast halt deine Klientenkarte, wenn du den Card neu ziehst, dann ziehst du auch so eine Overlay-Karte, die ist durchsichtig und die hat auch noch so ein Symbol drüber oder so ein paar Farben, ja, das ist quasi soll zeigen, dass da ein tiefer sitzendes Thema drin ist.
Ah, okay.
Und das fühlt sich dann schon wieder so halbwegs thematisch an. Aber ich gebe auch wieder recht, ja, wenn man das Spiel tatsächlich nur auf Symbole runtertrimmt, dann hast du natürlich keinen Blick mehr, ob das jetzt eine Frau, ein Mann oder sonst was ist und ob das was für eine Krankheit ist, beziehungsweise dass man sich das tolle Artwork auf den Karten gar nicht mehr anschaut von den Träumen. Das sieht echt mega cool aus. Wenn du guckst einfach nur noch unten die Symbole an, was du denn bekommst, wenn du das heilst. Oder was du von dem Klienten bekommst, wenn der geheilt ist. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann halt wieder sage, so, ja, wenn du es nur darauf runterschreibst, dann ist es auch nicht mehr thematisch. Aber wenn du dich da ein bisschen einfangen lässt, dann ist das ganz cool. Was ich noch nicht gespielt habe, sind die ganzen Erweiterungen, die da mitkamen, diese Albtraum-Erweiterungen, diese Erweiterungen oder Module mit den Haustieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, vielleicht ist es dann doch der Grund, dass
nochmal... Albtraumerweiterung spielst du jetzt zu Halloween. Fertig.
Na, zu Halloween. Wir sollten mal ein Halloween-Special machen. Ich habe nämlich ganz viele Trash-Spiele, die wirklich nur über Horror das Ganze sind. Ich liebe das Thema, ja. Das wird doch mal ein Thema, ja.
Ja, können wir gucken.
Ja, genau. Das Unbewusste. Ich bin mir auch unbewusst, ob ich es noch behalte oder nicht. Ja, aber wie gesagt, also 8 von 10, ja, es ist ein Spiel, was man durchaus spielen kann. Mhm. Braucht man es in der Super Duper Deluxe? Nein, braucht man nicht. Braucht man die Map, die Matte auch nicht? Ja. Trotzdem schön anzuschauen.
Ja, vor allem das ist so Holo da drauf, ne?
Ja, das sieht schon cool aus. Das sieht schon mega cool aus, ja. Nee, sehr schön. Dann haben wir eine Stunde geschnackt.
Ja, haben wir eine Stunde geschnackt. Das Wahnsinn. Stimmt. Haben wir nochmal drei jeder gemacht.
Ja. Ja. Hoff mal, dass es euch wieder gefallen hat. Mhm. Die letzte gespielt lag ja auch ein bisschen zurück jetzt. Wir versuchen das auch wieder regelmäßiger zu machen. Letztendlich haben wir ja auch wieder einen Haufen Spiele, die wir ja auch irgendwie abtragen müssen und zu denen wir auch was sagen müssen.
Und wollen.
Vor allem wollen.
Ja.
Also und spielen wollen.
Ja, genau, spielen wollen. Das ist das. Ja, man hat ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit, ne? Die dunkle Jahreszeit fängt wieder an. Also aus dem Grund.
Ja, das stimmt.
Unser Weihnachtsgeschäft war ja schon vorbei, also ne, okay. Bis zu Ende. Weihnachten ist gelaufen, wir können. Jetzt haben wir ja wieder Zeit.
Genau. Ne, sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
Ja, bedanke ich mich auch.
Wünsche einen schönen Tag und sag Servus und bis bald.
Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.